Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wir haben hier heute eine Art Kochstudio. Zumindest stapeln sich schon die prächtigen Kochbücher aus der Küche von Literaturkritikerin Insa Wilke, mit der ich gleich darüber sprechen werde, warum richtig schöne Kochbücher viel mehr können, als nur Zutatenlisten abzuliefern. Auf unser Kochbuchthema heute habe ich mich richtig gefreut. Wir haben nämlich zu Hause auch ein ganzes Regal davon in der Küche und ich bin gespannt, was die Literaturkritikerin Insa Wilke an Schätzen kennt, die mir bisher durchgegangen sind und warum sie überhaupt so gerne in alten und neuen Kochbüchern liest. Herzlich willkommen, Frau Wilke.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Kochbücher sind ja ein Riesensegment auf dem Buchmarkt, nicht erst seit es Kochsendungen gibt und wir sprechen ja sonst miteinander eher über Romane und Lyrik zum Beispiel, aber sie lesen eben auch sehr, sehr gerne Kochbücher. Warum? Was bedeutet das für Sie?
Naja, man muss ehrlicherweise sagen, ich gucke sie mir an tatsächlich. Wenn andere Leute abends im Bett Romane lesen, dann sitze ich da und gucke mir Kochbücher an. Und man muss dazu wissen, dass ich selber gar nicht koche, aber ich esse sehr gern. Und Kochbücher sind für mich Bücher, die mir die Fülle des Lebens zeigen, also die Möglichkeiten des guten Lebens eigentlich. Und das liebe ich.
Und haben Sie da auch so ein Lieblingskochbuch, wie man ja auch einen Lieblingsroman manchmal hat?
Ja, ich habe einen ganz heißen Tipp, nämlich Ingeborg Münzing-Ruf, Kursbuch der gesunden Ernährung heißt das Buch. Das ist aus den 90er Jahren, wirkt ein bisschen so, als ob es aus den 70ern ist. Und ich sitze immer, wenn mein Mann kocht, am Küchentisch und lese ihm daraus vor, weil das nämlich alle Gemüsesorten und alle Obstsorten versammelt und dann immer so in kleinen Kapiteln erzählt, wie ist die Herkunft des Blumenkohls und was sind seine Heilkräfte. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Man kommt sich dann so reich vor, man denkt, da ist so ein banaler Blumenkohl und auf einmal merkt man, was man da für einen Schatz in der Küche hat. Das macht großen Spaß.
Also weiß man gleich, was man sich Gutes tut auch. Genau. Jetzt sind ja Kochbücher auch oft so toll, weil die so schöne Bilder haben und man gleich auch Appetit kriegt, während man darin herumblättert. Gibt es denn da auch was Sie besonders schätzen?
Ja, da habe ich ein Beispiel aus dem Ars Vivendi Verlag, der sowieso ganz tolle Kochbücher macht, neuerdings auch Literatur oder seit einiger Zeit. Und ein neues Buch bei denen ist von Irina Georgescu, Carpathia, eine Reise durch Rumänien. Und das glänzt tatsächlich durch die Fotografie, sowohl die Lebensmittelfotografie, die ja eine große Kunst ist, als eben auch die Bilder der Landschaft und der Häuser dort. Es gibt unheimlich schöne Architekturen. Und man muss ja sagen, dass nichts schöner ist, als Land und Leute durchs Essen kennenzulernen. Ich werde dafür immer von meiner Familie ein bisschen verspottet, dass ich in einem fremden Land immer als erstes wissen will, was wird da gegessen. Aber ich finde das ganz wichtig. Und bei Irina Georgescu, bei diesem Buch, ist so toll, dass sie einen ganz persönlichen Zugang hat. Also man erfährt etwas über ihre Lebensgeschichte, über ihre Familiengeschichte, über die Traditionen im Land. Und tatsächlich ist es ja so, dass Lebensgeschichten auch immer mit bestimmten Rezepten, mit bestimmten Lieblings- und Kindheitsessen verbunden sind. Und das macht dieses Buch ganz toll für mich.
Und was beschreibt sie da auch so, wie sich das Essen in Rumänien verändert hat? Denn das ist ja auch ein sehr armes Land eigentlich.
Ja, also das ist vielleicht sogar die politische Lesart dieses Buches, dass man einen anderen Eindruck von Rumänien bekommt. Also nicht das postsowjetische graue Land, das durch Korruption geprägt ist, sondern ein prachtvolles Land mit herrlichen Landschaften, mit einer großen, reichen, dörflichen Tradition des Kulinarischen, eine sehr deftige Küche. Und eben auch eine ganz großzügige Küche, eine ganz offene Küche, die slawisch-mediterran, sächsisch-österreichisch geprägt ist. Und dann bekommt man so Rezepte wie zum Beispiel Käsepolenta mit saurer Sahne und weichem Spiegelei. Alles in ganz goldgelben Farben. Das ist ein typisch rumänisches Frühstück. Und auf einmal verändert sich tatsächlich die Beziehung zu diesem Land. Man hat richtig Lust, dahin zu fahren.
Das braucht man ja auch im Moment, dass man so ein bisschen Kopfreisen unternimmt. Das ist ja, klingt eher nach so einem klassischen Kochbuch. Es gibt aber ja auch sehr viele, wenn man in Buchhandlungen guckt, die so schon am Umschlag ganz hip und trendig aussehen. Haben Sie da auch was entdeckt, was Ihnen gefallen hat?
Ja, zwei ganz unterschiedliche Beispiele zum Trend der grünen Küche, also der vegetarischen, auch klimafreundlichen Küche. Ein Beispiel ist aus dem Mikrotextverlag. Ein Frau-Verlag aus Berlin, immer ein bisschen aktivistisch unterwegs. Und das ist nun ein Buch, das glänzt jetzt nicht durch die Lebensmittelfotografie, muss man sagen. Das ist ein Ringbuch herausgegeben von Michaela Maria Müller, Kochen mit Zukunft, Rezepte für ein gutes Klima. Und das hat mir Spaß gemacht, weil Michaela Müller verschiedene Food-Aktivisten zusammenruft, also vom Starkoch über die Kantinenköchin, über eine Winzerin. Und die liefern jeweils ein Rezept und erklären, erklären dabei ganz kurz, warum sie denn ihre Art zu kochen verändert haben. Und das geht dann von Geschichten, dass jemanden die Lebensmittelverschwendung geändert hat oder geärgert hat. Oder dass der Opa in den 50er Jahren schon fleischlos gekocht hat, was ja erstaunlich ist, gerade für einen Mann. Und eine Fotografin aus Somaliland erzählt, dass ihre Eltern gestorben sind. Und das hat für sie eine Veränderung im Kochen auch gebracht. Und insofern ist dieses Buch eigentlich über diese Geschichten interessant, für mich weniger über die Rezepte. Ja, und das würde ich darum empfehlen.
Da kriegt man quasi gleich noch so ein bisschen Ernährungsideologie Genau. Schön aufbereitet. Sie haben aber noch ein Beispiel erwähnt. Was war das denn?
Das ist dann die Luxusausführung dazu, und zwar von Nigel Slater, einer Londoner Celebrity, Kolumnist beim Observer, mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet. Und der hatte schon einen Band, Green Feast, Frühling, Sommer. Jetzt ist der zweite Band erschienen, Herbst, Winter. Das ist ein kleines, kompaktes Buch, fadengeheftet mit zwei Lesebändchen, kurkumafarbener Leineneinband mit Blattgoldanstrich und einem eigenen Kunstkonzept, das da integriert ist. Und das besticht nun, hat zwar auch schöne Bilder, aber besticht weniger durch die Bilder als durch die Poesie der Sprache. Also der erste Satz dieses Buches ist: Im Winter sind Abendessen anders, nämlich habhafter. Und da merkt man schon, wie der mit Worten umgeht. Goldbraune Pilze, die auf einer Wolke aus weicher, gelber Polenta balancieren. Also Nigel Slater hat verstanden, dass Kochen mit Gefühl verbunden ist und Gefühl wiederum mit Poesie. Und er ist ein Genießer, kein Dogmatiker, aber sagt auch ganz klar, wer noch nicht kapiert hat, dass der Trend in Richtung eher weniger Fleisch essen geht, der lebt anscheinend in der Höhlenwelt.
Aber das klingt ja eher nach so einem Kochpoesiebuch fast schon oder Kochroman von Nigel Slater. Sind denn da überhaupt Rezepte drin oder ist das dann auch ähnlich poetisch? Weil ich kann das zum Beispiel nicht leiden, wenn ich erst mal 3 Wochen einkaufen gehen muss, bevor man loslegen kann. Wie kompliziert ist denn das?
Gar nicht so kompliziert. Der setzt nämlich auf Minimalismus. Also das sieht man schon an den Überschriften der Rezepte. Er nennt nämlich nur die Zutaten, also Burrata, Bohnen, Tomaten, zack. Und ein Kapitel heißt auf Toast. Also es ist schon simpel, aber raffiniert und vor allen Dingen macht wirklich Spaß, wie er mit Worten umgeht. Also er weiß einfach, dass an einem Wort wie Thymian oder Pastinake oder Rapunzel eine ganze Assoziationswelt hängt, die einen auch ins Märchenreich führt. Also damit spielt er. Und besonders gut gefällt mir, dass ich meine Suppenkelle, den Schöpflöffel nennt er das, ganz anders anschaue, seit ich Nigel Slater gelesen habe, weil er das als Symbol für den besseren Menschen interpretiert.
Wir haben noch ein Buch auf unserer Agenda stehen. Das ist quasi aber ja tatsächlich, so wie ich es verstanden habe, so eine Art Dokumentarroman über einen Koch, der sich eben in die Praxis gestürzt hat, nicht?
Ja, das ist eigentlich eine Biografie aus einem Lebensabschnitt von Bill Bufford, der inzwischen schon bekannt ist. Das war ein Redakteur des New Yorker. Und in diesem Buch erzählt er, wie er gekündigt hat und auch seine Frau hat in New York ihre Arbeit aufgegeben, um als Praktikant nach Lyon zu gehen und dort in den Sternerestaurants zu arbeiten. Und wenn ich gerade gesagt habe, Kochen steht ja immer so ein bisschen für das bessere Leben, für den besseren Menschen, dann ist das, muss man sagen, in der Spitzenküche ja wie auf der Theaterbühne. Vorne auf der Bühne wird das bessere Leben präsentiert. Hinter der Bühne, in den Küchen, geht es ziemlich hart zur Sache. Und davon erzählt Bill Bufford. Er ist also sozusagen ein investigativer Reisejournalist der Kulinarik. Und das geht da zum Teil wirklich sadistisch zu. Und ich muss sagen, er nennt auch ein Restaurant, in dem er gearbeitet hat. Und ehrlich gesagt habe ich da nicht mehr so große Lust hinzugehen, seitdem ich das gelesen habe. Aber es ist ein tolles Buch, weil er eben Familiengeschichte, Entwicklungsgeschichte verbindet mit tatsächlich einem Einblick in die Spitzenküche.
Und sind da auch Rezepte drin in diesem Buch?
Die sind nicht explizit genannt, aber man kann sie sich schon rausfiltern. Und vor allen Dingen lernt man so Grundsätzliches, was wirkliche Starkochs wichtig finden. Also zum Beispiel, wofür man eigentlich wirklich ein Geschirrtuch verwendet und wann Butter sinkt oder eben auch, warum man auf keinen Fall einen Schneebesen verwenden darf, wenn man ein Omelett zubereitet.
Aber was mich jetzt schon noch interessiert, ist, dass sie das gar nicht packt, wenn sie so viel Kochbücher lesen, da mal selbst den Schöpflöffel in die Hand zu nehmen.
Ja, mich macht das eher hektisch, das Kochen, glaube ich. Und ich liebe es eben auch zuzugucken. Also ich finde es ganz toll, da zu sitzen und jemand anders kocht für mich und ich esse dann am Ende.
Das klingt auch vorbildlich mit dem Vorlesen. Vielen Dank, Insa Wilke. Danke für diese schönen Anregungen.
Gerne.
Und die Buchtitel, über die wir gesprochen haben, die sind für Sie aufgelistet zu finden auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de. Unter dem Pseudonym St. Vincent hat die amerikanische Sängerin, Komponistin und Multi-Instrumentalistin Annie Clark schon 6 hochgelobte Platten veröffentlicht. 2014 hat sie sogar einen Grammy bekommen für ihr Album St. Vincent. Eine neue Platte von ihr ist zurzeit zwar nicht in Sicht, aber sie hat einen Song der Industrial-Veteran Nine Inch Nails gecovert und Florian Werner hat ihn für uns gelesen.
Nach 5 Wiederholungen hat es auch der Letzte verstanden. Der Song heißt Piggy, zu Deutsch Schweinchen oder Ferkel. Hier in einer betörend passiv-aggressiven Coverversion von St. Vincent, im Original von Nine Inch Nails Vorflüsterer Trent Reznor. Hey, big, piggy, big, big, big. Nun treiben sich, spätestens seit den rotzig-rebellischen 60er Jahren, ganze Rotten dieser Allesfresser in der Popmusik herum. Natürlich sind die Schweine dabei stets die anderen. Die Polizei, das Kapital, Angehörige des Großbürgertums, wie in dem Song Pigs der Gruppe Pink Floyd. Bei Trent Reznor ist die Sache komplizierter. Er komponierte Piggy in jener berüchtigten Villa in Hollywood, in der 1969 Sharon Tate ermordet wurde. Die Mörder und Manson-Jünger hatten seinerzeit an die Tür der Villa mit Blut das Wort Pig geschrieben und waren dabei ihrerseits von einem Song inspiriert, nämlich dem gerade erschienenen Piggies der Beatles. Everywhere there's lots of piggies living piggy lives. You can see them out for dinner with their piggy wives. Clutching forks and knives to eat the bacon. Ganz so blutrünstig geht es bei Reznor bzw. St. Vincent zum Glück nicht zu. Und die Gewaltverhältnisse sind umgekehrt. Das lyrische Ich schlachtet das Piggy nicht etwa ab. Es wird im Gegenteil von diesem misshandelt, mit blauen Flecken übersät, mit gebrochenen Knochen zurückgelassen. Black and blue. Es ist kein Kapitalistenschwein, das hier beschimpft wird, keine bourgeoise Sau. Die Argumentation bewegt sich jenseits aller sozioökonomischen Zusammenhänge auf einer ganz und gar individuellen Ebene. Ich liege hier allein im Dreck, nur weil du einen neuen Trug ausprobieren musstest. What am I? Warum aber muss eigentlich immer das arme Schwein als Fluchformel herhalten? Folgt man dem Kulturwissenschaftler Thomas Machow, liegt es daran, dass uns diese Tiere eigentlich so ähnlich sind. Schweine sind uns nah und fern zugleich. Sie verkörpern das Unheimliche, das in den Winkeln des Heimischen nistet. Verdrängt, verborgen, versteckt. Anders gesagt, wenn man jemanden als Schwein, Sau oder Piggy beschimpft, verflucht man letzten Endes nur seine eigenen unterdrückten Triebe. Hat man diese unbequeme Wahrheit akzeptiert, dann kann man endlich, um im Bilde zu bleiben, die Sau rauslassen.
Florian Werner las einen Song, den Annie Clark alias St. Vincent von der Band Nine Inch Nails gecovert hat.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Bei manchen Büchern zeigt eigentlich schon der Titel ziemlich deutlich, in welcher Weise ein Thema angegangen wird. Der Philosoph des Herzens, das rastlose Leben des Søren Kierkegaard, der britischen Philosophin Claire Carlyle, das könnte so ein Fall sein. Michael Opitz weiß es, er hat diese Biografie gelesen. Herr Opitz, das klingt so ein bisschen gefühlvoll, stimmt das? Oder wie nähert sich Frau Carlyle denn dem dänischen Philosophen?
Das stimmt mit dem Gefühl und sie nähert sich dem dänischen Philosophen, indem sie den Titel ihres Buches einem Zitat von Friederike Brehmer entnimmt. Das ist eine Schriftstellerin und Frauenrechtlerin des 19. Jahrhunderts gewesen Und sie hat ein Buch geschrieben, Leben im Norden, das ist 1849 veröffentlicht worden. Und sie hat für dieses Buch Recherchearbeiten gemacht und ist unter anderem nach Dänemark gefahren und hat so die Prominenz Dänemarks einfach interviewt, also die Intellektuellen. Und sie hat eben auch Søren Kierkegaard interviewt, mit ihm gesprochen hat sie nicht, denn zwei Versuche, mit ihm ins Gespräch zu kommen, die hat der Philosoph abgelehnt. Er hat ihr also zweimal einen Korb gegeben. Nichtsdestotrotz taucht er in diesem Buch auf und wird dort beschrieben als der Philosoph des Herzens, unnahbar. Er hat also ermüdende dialektische Untersuchungen in seinen Schriften vorgenommen. Also er kommt nicht gut weg dabei, im Unterschied zu den anderen dänischen Intellektuellen, die sie also lobt und von denen sie in höchsten Tönen spricht. Und Kierkegaard hat das Buch gelesen und hat gesagt, angesichts also dieses Er sei der Philosoph des Herzens. Es ist geradezu lächerlich, wie man mich um alles in der Welt zu einem Schriftsteller für die Damenwelt machen kann. Also der ist strikt dagegen. Und insofern ist das schon ein bisschen verwunderlich, wenn jetzt die Autorin also für ihr Buch, für eine Biografie über Søren Kierkegaard, also einen Titel nimmt von einer Frau, mit der Kierkegaard gar nicht so viel anfangen konnte und die er eigentlich abgelehnt hat.
Was findet sie denn für einen Zugang zu dem Philosophen? Wie nähert sich Frau Carlyle Kierkegaard?
Ja, sie steigt ein in ihrer Biografie mit dem Jahr 1843 und wir lernen Kierkegaard auf einer Reise kennen, auf einer Rückreise. Er ist in Berlin gewesen und fährt zurück nach Kopenhagen. Das ist sein zweiter Aufenthalt in Berlin gewesen und der erste war relativ erfolgreich. Also er hat große Teile seines berühmten Werkes Entweder oder im Gepäck gehabt. Das Buch kommt 1843 heraus und ist ein Ereignis, ein philosophisches Ereignis. Man kennt ihn plötzlich anders. Er war vorher stadtbekannt als der Dandy von Kopenhagen und nun redet man ehrfürchtig von ihm als der Sokrates des Kopenhagens. Also das ist sozusagen für Carlyle der Einstieg 1843. Da ist Kierkegaard 30 Jahre alt. Das bedeutet aber, dass sie in der Folge, sie erzählt das Leben nämlich weiterhin dann chronologisch, immer wieder zurückgreifen muss auf die Ereignisse vor dem Jahr 1843. Die werden dann immer wieder eingestreut. Und insofern bleiben da auch so manche Redundanzen nicht aus. Es gibt immer mal wieder auch Dinge, wo man sagt, ist das so unbedingt glücklich jetzt gewählt? Wäre eine chronologische Erzählung nicht vielleicht doch besser gewesen? Aber wir erfahren von Kierkegaard, also die Dinge, die man, würde ich sagen, vielleicht auch so kennt. Sie nimmt die wichtigsten Schriften sich vor, Begriff Angst, die philosophischen Brocken, die Krankheit zum Tode. Also das sind berühmte Werke von Kierkegaard, die werden da behandelt. Das ist ja ein unglaublich produktiver Philosoph gewesen. Der hat in der Zeit von 1838 bis 1855 bis zu seinem Tode 42 Buchtitel veröffentlicht. Also wirklich unglaublich produktiv, ein unglaublich schreibfreudiger Philosoph und Schriftsteller.
Und das verknüpft sie auch schon, die Werkanalyse und sein Leben, oder wie ist das gemacht?
Ja, man kann, wenn man so will, eigentlich das Leben und die Werke von Kierkegaard gar nicht voneinander trennen. Es gibt ein fundamentales Ereignis in seiner Biografie. Er hat sich 1840 mit Regine Olsen verlobt. Das ist auch immer mal wieder aufgegriffen worden als so eine Art von tragischer Liebesbeziehung. Der liebt diese Frau und sie liebt ihn auch und trotzdem trennt er sich von ihr. Und das ist so ein bisschen so auch die Empörung der Kopenhagener guten Gesellschaft. Was fällt dem da ein? Ja, also einfach diese Frau sitzen zu lassen. Und er hat dafür aber eine Erklärung. Er sagt also, er hat eine noch größere Liebe und das ist die Liebe zur Schriftstellerei und zur Philosophie. Also er glaubt, er würde nicht schreiben können, nicht so gut, nicht so viel schreiben können, wenn er sich auf eine Ehe einließe. Und insofern hat er diese Trennung vollzogen und reflektiert aber sein ganzes Leben immer wieder auch diese aufgegebene Liebesbeziehung. Also er kommt von dieser Frau nicht so richtig los. Sie bleibt also ein wirklicher Punkt seiner Auseinandersetzung.
Und wie ist Ihr Fazit? Ist dieses Buch wirklich jetzt gelungen von Claire Carlisle? Es gibt ja viele andere Biografien, schon auch eine monumentale von Joachim Garf. Über 900 Seiten. Bringt sie jetzt was Neues, das neue Buch?
Das ist es eben leider nicht. Und das, was ich am Anfang zu Friederika Brehmer gesagt habe, das erfahre ich also dann nicht bei Carlisle, sondern das erfährt man bei Joachim Garf, der da wirklich intensiver, genauer ist, also auch die Hintergründe beleuchtet. Das fehlt bei Carlisle. Also sie kommt auf dieses Standardwerk einer Biografie im vorletzten Kapitel ihres Buches zu sprechen, in einem Nebensatz. Da sagt sie, das ist eine reichhaltige, anspruchsvolle Biografie. Sie setzt sich aber wissenschaftlich nicht mit ihr auseinander. Sie findet auch nicht, also sozusagen im Vorwort mal ein Thema, wo man sagen könnte, aha, das ist jetzt eine Lücke bei Garf, da steigt sie ein und das beleuchtet sie, sondern sie erzählt ebenso die Dinge, die man bei Garf viel besser, viel umfassender lesen kann, noch einmal, allerdings nicht auf 900 Seiten, sondern nur auf 400 Seiten.
Michael Opitz über Claire Carlisles Buch Der Philosoph des Herzens, das rastlose Leben des Søren Kierkegaard aus dem Englischen. Übersetzt hat das Buch und jetzt finde ich diesen Zettel nicht, auf dem das steht, aber das vielleicht weiß es
auch. Ursula Held und Sigrid Schmidt.
Dankeschön.
Re-reading.
Ob es Jim Knopf oder vom Winde verweht ist, seit einer Weile gibt es immer wieder Diskussionen um Bücher, bei denen die einen sagen, das kann man so nicht mehr lesen, weil es zum Beispiel rassistische Klischees verbreitet. Die anderen finden es gerade deshalb aufschlussreich und wichtig, weil Literatur eben auch den Geist ihrer Zeit spiegelt und verständlich machen kann. Wir schauen uns deshalb in der Lesart auch immer wieder Bücher nochmal an, auch mit der Frage im Hinterkopf, ob sich Literatur, Kunst überhaupt sinnvoll auf so eine Weise hinterfragen lässt. Heute hat sich Katharina Döbler, selbst Autorin und Kritikerin, die Buddenbrooks nochmal vorgenommen von Thomas Mann. Frau Döbler, was hat Sie denn gereizt, gerade dieses Buch nochmal auf den Prüfstand zu stellen?
Ja, das ist natürlich klar, weil dieses Buch ist Kanon. Also das ist schlechtweg deutscher Bildungskanon Nummer 1, so ungefähr. Und ich habe mir auch überlegt, in ganzen Debatten um Leitkultur, würde man zum Beispiel jemand, der irgendwoher geflüchtet ist nach Deutschland und irgendwie die deutsche Leitkultur lernen sollen, empfehlen, die Buddenbrooks zu lesen, so ungefähr. Ne? Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und ja, war erstaunt, muss ich sagen.
Aber erstmal wollen wir mal wissen, wann haben Sie es denn zum ersten Mal gelesen? Wir gucken ja immer Bücher an, die schon auch so eine Lesebiografie haben.
Ja, ich habe da eine richtig lange Biografie. Wir hatten das in der Schule, das war Pflichtlektüre am Bayerischen Gymnasium. Ich glaube, ich war da 16 oder 17. Und wir haben anhand dieses Buches gelernt, wie Leitmotivik funktioniert und was ein Gesellschaftsroman ist und was ein Schlüsselroman ist. Und mit diesen Leitmotiven, das hat sich mir so eingeprägt. Also diese bläulichen Schatten um Gerdas und Hannos Augen und Christians unbestimmte Schmerzen immer und natürlich dann immer diese arme Clotilde, die arme Tante, die da vorkommt, die dann immer so mager ist und isst und isst und isst und immer mager bleibt und der Pfarrer mit starken Worten und so weiter und so weiter. Also diese Leitmotive sind ja wahnsinnig offensichtlich. Also sogar ein Trump würde das sofort erkennen, was das ist. Ne? Und ja, also ich habe dieses Buch natürlich verehrt, weil ich habe das verstanden. Und man versteht es wirklich mit 17. Das ist nicht so schwierig. Und ja, ich habe es auch viel schneller gelesen, als die Lehrkraft das damals wollte und mich da in diese wirklich mir sehr, sehr fremde Welt des deutschen, des hanseatischen Großbürgertums reingelesen.
Ich habe das Buch auch schon zweimal gelesen, muss gestehen, beide Male mit großem Vergnügen, wobei das zweite Mal jetzt auch schon wieder 10 Jahre her ist. Wie ging es Ihnen beim zweiten Mal lesen? War dann Ihr Eindruck vollkommen anders?
Ja, ich muss sagen, ich habe vor 10 Jahren mal einen Roman geschrieben, in dem es sehr viel um Musik ging. Also bei Thomas Mann geht es ja auch immer viel um Wagner. Und es ging auch um Standesunterschiede aus der Perspektive eines sehr privilegierten Mannes und einer nicht privilegierten Frau. Und es ging auch sehr, sehr viel um Wendezeit und dieses Unser-Deutschland-Gefühl, also dieses deutsche Kultur West sozusagen. Und da kommt man um dieses Buch nicht rum. Das ist total zentral. Und ich habe das damals aber nicht wieder gelesen, sondern habe nur das aufgegriffen, was ich noch wusste und war erstaunt, wie präsent mir das ist und wie selbstverständlich mir das repräsentativ für die deutsche Kultur vorkam. Und jetzt beim Wiederlesen wieder, ne, habe ich gedacht, wieso ist das eigentlich repräsentativ? Also es ist ein bisschen natürlich wie eine Fernsehserie und man kennt so diese Versatzstücke und so weiter. Aber diese Art, wie Frauen zum Beispiel dargestellt werden, ne? Also die schlichte Toni mit ihren Ehemännern, die immer albern bleibt, die man nie ernst nehmen muss. Oder diese eisige Künstlerin Gerda, die auch irgendwie ja, dargestellt wird wie so eine Ikone, die eigentlich gar kein Mensch ist. Und abgesehen davon, dass sich diese ganzen Figuren sowieso nie entwickeln, sondern immer nur so Demonstrationsobjekte sind, kommen die Frauen da extrem zu kurz. Und dann dachte ich mir, seltsam, dass ich immer dachte, dass das repräsentativ ist für unsere Kultur, in der Frauen eigentlich nicht vorkommen und in der so eine bürgerliche Holzschnitzerei mit so einem romantischen Künstlerbild dann sich vermischt.
Aber man kann es ja eigentlich auch so lesen, dass das gerade zeigt, wie beengt auch Frauen damals in der Zeit waren, dass sie sich gar nicht anders entfalten konnten, als so holzschnitzartig zu bleiben. Finde ich.
Also ich meine, es gab auch andere Frauen, ne? Und es gibt auch in der Literatur andere Frauengestalten, die waren mal Fontane, ne? Also Effi Briest ist auch eine Frau, die furchtbar beengt ist und trotzdem ist sie ein lebendiges Wesen in diesem Buch, ne? Oder ja, Fontane ist irgendwie ein gutes Beispiel. Es gibt natürlich auch Literatur von Frauen aus der Zeit, die anders ist. Und diese Frauen, das ist auch bezeichnet, die lesen wir ja jetzt gar nicht mehr, weil die kennen wir nicht mehr. Ein paar werden jetzt wieder ausgegraben und das ist toll. Also da spielt jetzt ein bisschen später Gabriele Tergit oder so, ne? Das gibt durchaus andere Figuren. Also das ist nur so, dass sich da irgendwie so eine, finde ich, männliche Interpretationsweise, auch eine sehr privilegierte Interpretationsweise und auch, ja, ich will jetzt mal nicht in Thomas Manns Privatleben einsteigen, das führt jetzt zu weit, aber dass sich da so eine Sichtweise als bestimmend für den Kanon durchgesetzt hat. Und das passt mir nicht.
Also für einen, wenn es sowas gäbe, so eine Art Leitkultur-Kanon, dann eher die Buddenbrooks nicht und dafür lieber Fontane zum Beispiel draufsetzen.
Ja, ich würde niemals sagen, lest das nicht, weil es ist doof, ne? Ich merke nur, wie
es macht ja schon Spaß, finde ich, das zu lesen.
Ja, ich meine, es ist ein bisschen langweiliger als beim ersten Mal und halt diese Leitmotivik und das ist so schlicht und das entwickelt sich nicht und das ist so ein bisschen ja wie so ein Bilderbogen und also ich fand es nicht mehr so ergreifend, auch weil die kritische Distanz natürlich inzwischen da ist und ich auch merke natürlich, was für Werte oder was für Vorstellungen damit vermittelt werden, die mir nicht gefallen. Also, ne? Und das ist natürlich immer noch interessant als Grabung, als historisches Dokument. Oder es gibt natürlich wahnsinnig tolle Stellen, also wie das mit diesem Typhus, Hannos Krankheit, die dann so beschrieben wird wie aus dem Medizinlexikon, das ist auch großartig, das lohnt sich schon. Aber ganz oben hinhängen, oben im Kanon würde ich das Buch definitiv nicht mehr.
Klare Worte von Katharina Döbler über Buddenbrooks von Thomas Mann. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und das Buch doch noch mal lesen wollen, es gibt es in verschiedenen Ausgaben beim S. Fischer Verlag. Bücher gehören immer noch zu den beliebtesten Geschenken zu Weihnachten. Und wer noch nicht weiß, was passen könnte, der findet sicher eine ganz gute Orientierung auf unserer Sachbuch-Bestenliste. Die gibt Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit der Zeit heraus. Ganz neu ist die Liste für Dezember und einer der Juroren ist mein Kollege René Agiga. Wenn ich mir so ein paar Titel anschaue, Platz 1 zum Beispiel Menschwerdung eines Affen von Heike Behrendt oder Helmut Lehten, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Oder Corinne Peluchon, Wovon wir leben. Das sind ja so ganz viel so große Begriffe. Mensch, Leben, Welt. Fällt auf, oder?
Ja, das finde ich die erstaunlichste Beobachtung bei dieser Liste. Und man darf vielleicht noch dazu sagen, dass zumindest wenn ich die Liste hier im Radio vorstelle, dann sind wir doch oft auf der Suche nach irgendwelchen Trends oder Themen oder so, die sich da häufen. Also vielleicht mal ein Beispiel aus der jüngeren Zeit ist, hat sich tatsächlich mal ergeben, dass so drei Bücher von jüdischen Autoren über jüdisch-israelische Themen da geballt haben oder Klimabücher in so einem gewissen Cluster ergeben haben. Und diesmal, wenn man wirklich bei der Oberfläche der Titel bleibt, gibt es diese drei Wörter Welt und Leben und Mensch in einer ganz erstaunlichen Ballung. Also die Revolution für das Leben kommt noch dazu. Oder die Welt und wir, die Welt der Renaissance. Und in der Tat, das ist jetzt natürlich keine Tiefenlektüre, aber manchmal kann man Oberflächen ja auch was ablesen. Und in der Tat sind das, obwohl die Gegenstände der Bücher unterschiedlich sind, die Welt der Renaissance behandelt was anderes als die Menschwerdung eines Affen oder sowas. Trotzdem, all diese Bücher stellen so letzte Fragen und größte Begriffe und wollen irgendwie aufs Ganze gehen. Und das finde ich schon interessant und vielleicht nicht ganz ohne Verbindung zu zu diesem Jahresende, wo man
sich auch... Ja, ich wollte gerade sagen, hat das nicht auch was mit dem Dezember zu tun und dass wir doch alle in so einer existenziellen Selbstbefragungsschleife stecken?
Ganz sicher nicht intentional geplant, aber für uns Leser ist das so. Also bei mehr als der Hälfte der Bücher auf dieser Liste kriegt man's, also muss man ins Besinnlichwerden kommen und kommt man ins Nachdenken über letzte Dinge.
Aber dann ist das ja eigentlich wirklich die ideale Liste, um was für Weihnachten zu finden, wenn es da so ans Eingemachte geht. Was eignet sich denn zum Beispiel zum Verschenken?
Greife ich vielleicht einfach mal so zwei, drei Sachen raus. Also es gibt von dem Bestseller-Autor Yuval Harari ein Comicbuch diesmal unter dem Titel Sapiens, passt übrigens auch in diese Reihe, also über die Menschengeschichte, das ist eine kurze Geschichte der Menschheit. Mir persönlich liegt am Herzen ein eher trocken anmutendes Buch, inhaltlich aber rasant interessantes, mit dem Titel Freiheitsgrade, ein Begriff aus der Mechanik, und der Verfassungsrechtler Christoph Möllers denkt da sehr drüber nach, wie der Zustand des Liberalismus im Augenblick ist und wie er besser sein könnte. Und vielleicht ein drittes Beispiel, nur ganz kurz noch angetippt, nämlich der neue Platz 1. Das ist ein faszinierendes Buch von einer Dame namens Heike Behrendt. Die ist in dem Fach, aus dem sie kommt, prominent, muss man sagen, Ethnologin. Und Ethnologie ist ja jenes Fach, das einmal Völkerkunde hieß vor langer Zeit, heute eher Sozial- und Kulturanthropologie. Und die schreibt über sich selbst. Die schreibt darüber, wie sie selbst viele Jahrzehnte lang in Afrika, vor allem Ostafrika, Kenia und Uganda geforscht hat, Leute angeguckt hat. Und der Ausgangswitz dieses Buches ist aber, dass sie darüber schreibt, wie sie dort gesehen wurde. Also sie ist schon bei ihren ersten Ankünften und dann aber immer wieder wiederholt, über Jahre hat sie dort Zeit verbracht, Affe genannt worden oder Kannibalin oder ähnlich hässliche Wörter. Und das zeigt halt schon eine tiefe und auch fortdauernde Irritation an. Nicht nur, dass die Kenianerinnen und Kenianer sie damit zur Fremden gemacht haben, die haben auch etwas zitiert, was ihnen von den Kolonisatoren seiner Zeit mal begegnet ist. Und diesem seltsamen Dazwischen, zwischen Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung und vor allem auch diese Umkehrung des Blicks, des ethnologischen Blicks, das ist so ein bisschen das Thema dieses ganz schön erzählten Buches.
Und ist der Spitzentitel, das ist ja dieses Buch, auch Ihr Spitzentitel, Ihr persönlicher, oder was ist so Ihr Lieblingsbuch auf der Liste?
Also mein persönliches Lieblingsbuch ist dieses gerade erwähnte Freiheitsgrade und jenes Buch mit diesem wirklich schönen Titel Menschwerdung eines Affen von Heike Behrendt, das fasziniert mich jetzt, während ich es lese. Ich bin wegen der Liste drauf gekommen, ich habe das vorher gar nicht gesehen gehabt. Erschienen bei Mattes und Seitz Berlin.
René Agiga hat uns die Sachbuchbestenliste für Dezember vorgestellt. Sie wird von Deutschlandfunk Kultur und der Zeit herausgegeben. Und zu finden ist sie auch auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de. Eine halbe Million Kinder machen ja jedes Jahr beim Vorlesewettbewerb mit, den die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins veranstaltet. In diesem Jahr heißt die beste Vorleserin von ganz Deutschland Jonna Bürger. Und hier können Sie sie mal hören mit einem Auszug aus Zoe Grace und Der Weg zurück nach Hause von Alan Strutton.
Plötzlich zeigt Dr. Milne aus dem Fenster. Ist das ein Reh? Was? Granny dreht den Kopf. Ein Reh? Wo? Da, bei den Hecken. Welchen Hecken? Verflixt. Jetzt ist es weggerannt, sagt Dr. Milne. Nun, Mrs. Vogel, würden Sie mir bitte die drei Wörter nennen? Granny sieht ihn an. Junge Kiste und das andere. Gut. Und wie lautet das andere? Weshalb sollte ich Ihnen das sagen? Mutter, sagt er, du weißt es nicht mehr, stimmt's? Sag mir nicht, was ich weiß und was ich nicht weiß. Du weißt gar nichts, Mr. Ahnungslos. Dann zähl dem Arzt die drei Wörter auf. Junge Kiste Bleistift, schrei ich. Hör auf, so gemein zu sein. Ja, gib's ihnen, Zoe. Junge Kiste Zeitschrift. Granny schlägt mit den Fäusten auf den Rausfallschutz, der am Bett befestigt ist. Meinen Sie, ich weiß nicht, worum es bei dieser Fragerei geht? Sie denken, ich bin plemplem. Sie denken, ich hab nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ha, wo ist mein Auto? Ich verschwinde von hier. Sie fährt Auto? Fragt Dr. Milne. Ja, sie fährt Auto, zischt Granny. Was glauben Sie, wie sie hierher gekommen ist? Dr. Milne sieht zu meinen Eltern. Vielleicht sollten wir das Gespräch im Flur weiterführen. Vielleicht solltet ihr zur Hölle fahren, schreit Granny. Mach dir keine Sorgen, sag ich. Ich bin da. Alles ist gut.
Deutschlands beste Vorleserin 2020 war das Jonna Bürger. Die 13-jährige Schülerin der Werkstattschule in Rostock hat sich beim Bundesfinale des 61. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels in Berlin gegen die 15 anderen Sieger der Landeswettbewerbe durchgesetzt. Und wir gratulieren ganz herzlich.